Es hätte ein rein deutsches Viertelfinale sein können, wenn der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nicht gegen Donetsk und Basel ausgeschieden wären. So haben diese beiden Mannschaften ihr Viertelfinale gestern Abend gespielt. Genauso wie die Wolverhampton Wanderers in Duisburg gegen den FC Sevilla. Marc Eschweiler fasst beide Partien zusammen.
Der Europa-League-Rekordsieger aus Sevilla hatte gegen die Wolverhampton Wanderers große Mühe. Gegen die gut gestaffelte britische Abwehr fanden die Spanier lange keine Lücke. Am Ende setzte sich Sevilla im Duisburger Stadion aber verdient mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor köpfte Außenstürmer Ocampos in der 88. Minute. In der ersten Halbzeit hatte Wolverhampton einen Elfmeter verschossen. Die zweite Partie des Abends war dagegen einseitig. Shakhtar Donetsk dominierte das Viertelfinale gegen den FC Basel und gewann verdient mit 4:1. Schon zur Pause hatte der ukrainische Meister mit 2:0 geführt. Die Europa League Finals in Nordrhein-Westfalen werden jetzt mit den Halbfinalspielen fortgesetzt. Am Sonntag trifft der FC Sevilla in Köln auf Manchester United. Am Montag stehen sich in Düsseldorf dann Donetsk und Inter Mailand gegenüber.
Marc Eschweiler zu den Europa League Viertelfinals. FC Bayern engagiert sich für Vielfalt und Toleranz. So schreiben es die Münchener auf ihrer Homepage. Nun werden allerdings schwere Rassismusvorwürfe gegen einen Trainer im Nachwuchsleistungszentrum erhoben. Daniel Neuhaus berichtet.
So soll sich der Mitarbeiter mehrfach rassistisch in einer WhatsApp-Gruppe geäußert haben und Jugendspieler darin als, Zitat, Kanacke oder Dreckstürke bezeichnet haben. In mehreren anonymen Briefen, die angeblich von Eltern stammen sollen, gab es zudem Beschwerden über den Umgang des Trainers mit den Kindern, auch über teilweise sadistische Straftrainings, bei denen mindestens ein Spieler kollabiert sein soll. Die Chatverläufe und Briefe, die dem WDR-Hintergrundmagazin Sport Insight vorliegen, sind teilweise schon 2 Jahre alt und lassen den Schluss zu, dass der FC Bayern bisher kaum auf die schweren Vorwürfe reagiert hat. Mittlerweile hat der deutsche Rekordmeister dem WDR aber zumindest interne Untersuchungen zu den Chats bestätigt. Die vermeintlichen Elternbriefe seien dagegen auf, Zitat, eine Art Privatfehde zurückzuführen.
Daniel Neuhaus über die Rassismusvorwürfe gegen einen Nachwuchstrainer des FC Bayern. Für viele Diskussionen im Fußball sorgt die Frage, ob die neue Bundesliga-Saison mit oder ohne Fans im Stadion stattfinden soll. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nun gegen eine Rückkehr von Fans in Stadien ausgesprochen. Richtig so, kommentiert Matthias von Lieben.
Werfen wir einen Blick auf das aktuelle Szenario. Das Robert-Koch-Institut meldet heute fast 1000 neue Corona-Infektionen. Viele Reisende kehren derzeit aus ihrem Urlaub zurück, müssen sich aber erst seit Samstag testen lassen, wenn sie in einem Risikogebiet waren. Und in 5 Bundesländern sitzen Kinder und Lehrende wieder im Klassenzimmer, während an anderen Orten Strände und Badeseen wegen der Hitzewelle überfüllt sind. Allein dieser neue Alltag mit lauter potenziellen Infektionsherden ist in dem aktuellen Pandemiestadium Versuchsballon genug. Dass die Gesundheitsminister der Bundesländer sich vor diesem Hintergrund zunächst einmal gegen das Konzept der Deutschen Fußballliga über eine Rückkehr von Zehntausenden Fans in die Fußballstadien ausgesprochen haben, ist die einzig logische und richtige Konsequenz. Denn es wäre eine Öffnung hinein in eine zunehmende Infektionsgefahr, die Epidemiologen für den Herbst sowieso erwarten, wenn sich die Menschen wieder vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten. Während die einen vor einer zweiten Welle und die anderen vor einem zweiten Lockdown warnen, kann nicht gleichzeitig die Milliardenbranche Fußball erneut privilegiert werden. Besonders dann nicht, wenn zum Beispiel der finanziell deutlich angeschlagenere Kulturbetrieb mit strengeren Zuschauerbeschränkungen klarkommen muss. Außerdem, warum sollten all die Testkapazitäten der Gesundheitsämter für Fans und ihr Hobby verwendet werden, während Erzieher, Erzieherinnen und Pflegekräfte diese in ihrem Beruf doch viel eher bräuchten? Ja, die gesellschaftspolitische Bedeutung des Fußballs ist nicht zu unterschätzen, nur gerade in Pandemiezeiten ist die Verhältnismäßigkeit politischer Entscheidungen ein viel höheres Gut. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Als Wirtschaftsunternehmen steht es der DFL und den Vereinen zu, sich über eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit Zuschauern Gedanken zu machen. Und das Konzept ist ja vernünftig und durchdacht. Das Verbot von Stehplätzen, Gästefans und Alkohol soll Infektionsherde verhindern. Personalisierte Tickets sollen für eine bessere Nachverfolgung möglicher Infektionen sorgen. All das und vieles mehr klingt gut und kann später einmal beispielhaft für andere Bereiche sein. Doch auch das Konzept kann nicht verhindern, dass sich Fans zum Beispiel bei der An- und Abreise zu einem Fußballspiel in die virenverdächtige Enge von Bussen und Bahnen zwängen. Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, hatte es kürzlich selbst gesagt. Der Profifußball könne wie alle anderen Bereiche nur in kleinen Schritten zurückkehren zum Normalbetrieb. Der erste Schritt war die erfolgreiche Rückkehr zum Spielbetrieb mit Geisterspielen in der vergangenen Saison. Schritt 2 sollte nun die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien sein, wenn Mitte September in erster und zweiter Bundesliga wieder der Ball rollt. Doch von einem kleinen Schritt kann dabei keine Rede sein. Nein, er ist derzeit eher viel zu groß.
Ein Kommentar von Matthias von Lieben. Anders als die Fußballfans können zumindest ein paar Radsportfans ihre Sportart wieder live erleben, denn heute beginnt die Dauphine-Rundfahrt in Frankreich, die Generalprobe für die Tour de France. Steffen Gahr.
Alle Tour-Favoriten sind bei der Dauphiné am Start und auch Emmanuel Buchmann. Für den Ravensburger ist es das einzige Rennen vor der Tour. Er hat viel trainiert, jetzt aber im Rennen wird man sehen, wie realistisch sein Traum vom Tour de France-Podium ist. Ein bisschen nervös sei er schon, gibt Buchmann zu. Der Kampf um den Gesamtsieg dürfte, wie bei der Tour, ein Zweikampf werden zwischen Ineos, dem Team von Tour de France-Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien, und der Jumbo-Mannschaft um den Slowenen Primož Roglič. Die Dauphiné wird eine Kletterpartie. 5 Etappen, 5 Bergankünfte. Vom Zentralmassiv geht es in die Alpen. Spannend auch, findet Christopher Froome zurück zu seiner Form. Der viermalige Toursieger vor einem Jahr schwer gestürzt und zuletzt nur hinterhergefahren. Und wie funktionieren Radrennen in Corona-Zeiten? Fahrer abschotten, Zuschauer verteilen, Testprogramm durchziehen. Auch für die Veranstalter ist die Dauphiné eben der große Test für die Tour de France.
Das war Steffen Gahr mit der Vorschau auf das Radrennen Kriterium du Dauphine.